Hallo, liebe Bumsis und Bumserinchen und Bumser da draußen. Hier spricht wieder eure Gisela zur dritten Folge, Teil 3 der literarischen Lockdown-Lesungen. Bei mir sitzt digital gegenüber die wundervolle Pauline.
Hallo.
Wir haben euch heute wieder zwei schöne Bücher mitgebracht. Heute sind beide Bücher von mir, tatsächlich. Und die Pauline hat von mir eine kleine Leseaufgabe bekommen, ein kleines, dünnes Buch, das ich damals tatsächlich erst gelesen habe, nachdem ich die Autobiografie oder die Biografie des Künstlers gelesen habe, weil die sehr inspirierend war. Aber vielleicht erzählst du erst mal ganz kurz, was du so weißt.
Das interessiert mich aber auch. Und zwar ist das Ronald M. Tschernikau. Und der hat die Kleinstadtnovelle geschrieben. Das war sein erstes Werk. Und die hat er auch mit 17 geschrieben. Das weiß ich. Noch bevor er sein Abitur gemacht hat. Und ein überzeugter Kommunist, ne? Und der dann nach West-Berlin ist, um da zu studieren.
Genau.
Und dann wollte er aber wieder zurück. Also ist dann nach Leipzig, um da sein Studium zu beenden. Und irgendwo nach der Wende war er dann hier in Berlin und ist aber leider Anfang der 90er schon verstorben.
Genau, ja. Relativ früh. Und hat, glaube ich, nur zwei oder drei Bücher geschrieben insgesamt.
Ja, genau. Sehr schade. Ja, eine geile Art zu schreiben. Es war viel mehr mein Ding als der Po.
Ja, verstehe ich. Ja. Versteh ich.
Und habe ich so relativ schnell durchgelesen. So, das ging gut von der Hand auf jeden Fall.
Ging gut von. Genau, weil die Autobiografie heißt auch Der letzte Kommunist, weil er dann in West-Berlin in einer WG gewohnt hat und einer seiner Mitbewohner hat dann später quasi die Biografie über ihn geschrieben, also das Leben mit ihm quasi. Und dieses Buch habe ich damals in die Hand bekommen und fand das ganz spannend, weil er tatsächlich kurz vor der Wende ganz überzeugt in den Osten emigriert ist, weil seine Mutter damals mit ihm aus dem Osten geflohen ist nach Westdeutschland und er immer zurück wollte. Und paar Monate, nachdem er in den Osten, überzeugt in den Osten gegangen ist, ist die Mauer gefallen.
Ja, das ist schön.
So, und er hat eine ganz, ganz eigene Art und Weise zu schreiben. Und zwar schreibt er nicht groß, sondern er schreibt immer klein. Also alle Wörter bei ihm werden klein geschrieben. Genau, durchgängig klein geschrieben. Warum, habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Also es gibt einen Grund, aber ich habe den jetzt tatsächlich vergessen. Und man muss auch sagen, er ist einer der wenigen schwulen deutschen Autoren aus der Zeit. Und genau, deswegen habe ich das damals quasi in die Hand bekommen von einem Freund von mir, der nicht schwul ist, aber sich dafür sehr interessiert und mir das quasi ans Herz gelegt hat.
Ja, voll, voll gut. Also ich bin sehr positiv überrascht und finde es auch total schade, dass der Mann nicht noch mehr schreiben konnte.
Ja.
Und genau, ich lese euch jetzt gerne, also der Anfang ist eine Darstellung seines Alltages, sage ich mal. Also seine Mutter ist Krankenschwester und die wohnen in einem Haus, was für Angestellte des Krankenhauses gemacht ist. Und er beschreibt dann seinen Alltag in der Schule und mit wem er so abhängt. Und am Anfang ist quasi, wird es jetzt noch nicht so genau gesagt, aber er erzählt dann auch, dass er selber Klamotten näht und hängt halt viel mit Mädels ab. Und dann die Stelle, die ich jetzt vorlese, wird dann ganz deutlich gemacht, dass er schwul ist. Und er in dem Buch ist, also der Hauptdarsteller wird einfach nur abgekürzt, aber mit B. Punkt. Und alle anderen Namen werden ausgeschrieben tatsächlich. Also nur der Hauptcharakter ist B. Punkt. Genau. Und falls ich weiß jetzt nicht, in der Stelle kommt es, glaube ich, nicht vor, aber seine Mutter nennt er Lea. Ja.
Mhm.
Okay. Denn natürlich ist B. schwul. Er geht mit den Mädchen auf den Schulhof, sieht sich um, grüßt, bleibt stehen und ist schwul. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt die Sendung »Ein Homosexueller ist immer verdächtig«. Johanna Müller berichtet über Vorurteile gegen eine Minderheit, welche Vorurteile wir gegen Homosexuelle haben und wie die damit umgehen. Das soll in dieser Sendung verhandelt werden. Die Originaltöne sind so entstanden. 5 homosexuelle Männer haben sich Interviews mit 2 heterosexuellen Männern angehört und sind anschließend auf einige Aussagen eingegangen. B.s Bekanntenkreis ist groß. Er gerät durch eine Männergruppe in ein Rundfunkstudio des örtlichen dritten Programms mit eindrucksvoller Toilette, in der man tanzen kann. Mal sehen, ob ich auf die Damen- oder die Herrentoilette gehe, verkündet er. Ein Lacherfolg. Er flirtet mit dem leitenden Redakteur, der germanistischen Kolumnen im Stern schreibt und... Entschuldigung, nochmal. Er flirtet mit dem leitenden Redakteur, der germanistischen Kolumnen im Stern schreibt und ihnen, Zitat, mit warmherziger Sympathie zugehört hat, wie er nach der Aufnahme versichert. Sie sitzen in der Kantine des Funkhauses und B. langweilt das Zuscheln der anderen. Hast du den? Guck mal der. Ist das nicht... Weil er keinen von denen kennt. Auf der Fahrt hierher hat er Martina getroffen und es ihr in wagemutiger Stimmung erzählt. Also, da wird eine Sendung gemacht. 5 Schwule in einem Studio. Und wieso denn du? Ganz einfach. Ach so. Und sie wird vor dem Radio sitzen wie alle aus der Schule und es wird bekannt sein danach. Und wenn einer sagt, ich tue nichts gegen das Bekanntwerden meiner Homosexualität, aber auch nichts dafür, dann ist das zu einfach. Vielleicht ist das bewusste Tragen des rosa Winkels der Kennzeichen der Schwulen in KZs war, die nur komische Überschätzung der eigenen Isolation. Aber es gibt Diffamierung in jeder Form. Es gibt sie in Ratlosigkeit, Verlegenheit, Lachen oder Behandlung. Wie normal ist B? B wird ermuntert, sich zu schminken. Ist das die neue Modefarbe? Red Champagne? Fragt er die Lenke während einer Arbeit und deutet auf ihre Fingernägel. Sie lacht, sagt nein, entgegnet, wenn Sie es schön finden, warum tragen Sie es nicht? Das würde Ihnen bestimmt stehen. B ist verblüfft, lacht, sagt nee, ach was. Darauf die Lenke, warum nicht? Mich stört's nicht, heute ist doch alles erlaubt. Na, das wäre schön, sagt B und schreibt weiter. Kauf das steht dir, sagt Laura, als sie zusammen in der Großstadt einkaufen. Das hier? Das ist für Mädchen. Quatsch, sagt Laura. Ist doch egal. Und B wird mutiger, steckt sich Strassbroschen an die Jacke, trägt den schwarzen Plastikreif von Leila, passend zur Damenuhr. Ha! Ein Junge trägt einen Ring, ruft Bs Cousine, die auf seinem Schoß sitzt in der Straßenbahn. Na und? Sagt B widerwillig. Willst du auch einen? Und sie springt runter, kräht ihm auf die Mutter zulaufen. Mutti, Mutti, der hat einen Ring. Ja? Lacht die unbeholfen, entschuldigend, blickt ihn an und gleich wieder weg. Mache folgenden Test, wenn du wissen willst, ob da gerade ein Schwuler an dir vorbeigeht. Mutter, wippt dein Opfer beim Gehen? Ist es gekleidet nach der neuesten Mode? Hat es ein frustriertes Gesicht? Der durchschnittliche Schwule hat ein Gesicht wie eine sitzen gelassene Frau. Er ist getreten worden, seit sich seine Kindesbeine behaarten. Nicht nur Massenmedien arbeiten daran und Eltern, auch Psychiater. Und wenn der Stern schreibt, nicht alle Homosexuellen üben den Analverkehr aus, dann ist das Retten einer Ehre, die nicht existiert. Die Ehrenrettung des sich der bürgerlich-moral Entziehenden durch den Bürger kann nur bürgerlich sein, also absurd. Die Ehre des Schwulen gleicht der des Mittelstands. Er lächelt bei jeder Tätigkeit und ist unzufrieden, wenn sein Käppi verrutscht. Ist das eine Ehre? B fragt sich das noch, ehe der Typ an ihm vorbeikommt. Würde B ihm am Arm festhalten, zu ihm sagen, kommst du mit? Ich möchte. Dann bekäme er vielleicht eine geschallert. Verblüffung ist nicht stark genug, deine Erziehung anzutasten, und das überlegt sich B viel zu oft und verpasst sich sicher was als B. Als B sieht, dass sich der Typ an einem Schaufenster stellt, stellt er sich daneben und beobachtet ihn in der Scheibe. Der merkt das. Aber ein Lächeln nützt nichts. Man geht auseinander. Manchmal übt B vor dem Spiegel Lächeln, weil es oft so wenig nützt, wenn der nicht schwul ist, dann ist es keiner, denkt B. Weil er einen Jungen entdeckt hat, der ihm gegenüber sitzt in der Bahn. Blond, modisch, die Form der Brille, die schmalen Hände, gerade durchkramt er seine Brieftasche, ordnet Fotos, besieht sein Bild im Führerschein, holt den geblümten Notizblock hervor, arrangiert sich dann in der Ecke den Handrücken an der Wange. Da blitzt's am linken Ringfinger. Na, bestimmt nur so, der bestimmt. Zwar ungeschminkt und ohne Ohrring, nach dem B sich manchmal sehnt, aber das Kettchen, die übergeschlagenen Beine, die B von sich kennt, weil auch er. Ziemlich spät hat der Typ gemerkt, dass B ihn anstarrt. Er ist älter als B, ihn anfangs geschätzt hat und hübscher, denn er guckt jetzt auch zurück. Gleich ist ihre Beziehung zu Ende. B ist da, steigt mit aus. B steht auf, wirft sich ein paar Sachen über und immer im Blick auf den, der macht aber keine Anstalten aufzustehen. Und als B am Ausgang ist, hat er die Hoffnung aufgegeben. Worauf? Dann kommt er doch noch und begleitet B ein Stück, bis ihn die Freundin abholt, die er mit einem Küsschen begrüßt und beim Weggehen beobachtet. Beim Weggehen beobachtet B, die Heteros werden aber auch mal weibischer. Und wie es das Triebschicksal will, hat sich B eben mal wieder auf dem Schulhof verknallt. Nicht auffällig natürlich. Holperdipolter.
Das ist voll in Ordnung. Ich finde, das ist tatsächlich, als ich das erste Mal das auch gelesen habe, man liest ja leise, ich habe auch sehr viel geholpert. Weil es ist halt, man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass Groß- und Kleinschreibung nicht zählt. Also
auch das, du hast kein Satzende und manchmal, wie gesagt, das habe ich davor schon zu Gisela gesagt, dass er manchmal erschwingt halt zwischen Präsenz und seiner Erinnerung. So, und dann ist es manchmal, geht das so fließend ineinander über. Also manchmal musst du dann kurz überlegen, ach so, wir sind jetzt wieder in seiner Gedankenwelt, wie er sich an etwas erinnert und wie er etwas in der Gegenwart beschreibt. So.
Ja.
Und es ist aber sehr geil. Also wenn man sich drauf einlässt, macht es echt riesen viel Spaß. Also ich kann es nur empfehlen. Kleinstadtnovelle von Ronald M. Tschernikau. Vielen Dank.
Gerne. Also vielleicht einfach zur Erklärung nochmal. Er ist dann quasi... Also er hat das Buch geschrieben, da war er noch in der Schule und war homosexuell und er war quasi der einzige Schwule im Dorf. So, und ihn hat es halt dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben. Und dann wurde er eben berühmt und ist dann auch tatsächlich nach Berlin gegangen. Und er hat auch in dem Buch schon, gibt es viele Kapitel, wo sich um Berlin dreht. Und für ihn war Berlin quasi immer seine Wahlheimat, den Ort, an den er fliehen will, damit er frei sein kann. So, und genau.
Sehr schön.
Das dazu. Und dann habe ich euch noch ein Buch mitgebracht. Das ist von einem Autor, den ganz, ganz viele kennen. Aber ich glaube, ganz wenige kennen nur dieses Buch. Das ist Patrick Süskind. Der hat ja das Parfum geschrieben, diesen Roman über einen nasalen Soziopathen, kann man das so sagen?
Ja, das trifft es ganz gut, glaube ich. Ne?
Und er hat natürlich nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern auch viele andere. Und eines dieser anderen Bücher ist Die Geschichte von Herrn Sommer. Und das Schöne bei dem Buch ist, es ist auch noch illustriert. Es ist eigentlich aufgebaut wie ein Kinderbuch, denn es gibt viele schöne Bilder darin. Die sind von Sampé. Sampé kennt man, glaube ich, vom kleinen Nick. Genau, und in dem Buch geht es um einen kleinen Jungen, der klettert gerne, der ist gerne an der Luft. Im ersten Kapitel beschreibt er den Moment, wo er das erste Mal dachte, dass er fliegt. Und man wird so entführt in diese frühen Jahre, wo man noch nicht pubertär war. Also wo alles noch so neu und anders ist und alles frei und sehr kindlich geschrieben, aber halt ein Erwachsenenbuch. Also es ist halt, ich habe es damals als Jugendlicher gelesen, als Kind, oder war, glaube ich, in der 6. Klasse oder 7. Klasse, ich weiß es gar nicht mehr, hat es unser Lehrer mitgebracht. Und ich habe, als ich es jetzt wieder gelesen habe, das ist viel tiefer. Also es ist viel tiefschichtiger halten, wie bei Süßkind ganz oft. Und in dem Buch kommt immer wieder ein Herr Sommer vor. Und dieser Herr Sommer ist so eine Lichtgestalt. Man weiß von ihm gar nichts, außer dass er die ganze Zeit wandert. Er wandert in diesem Buch durch verschiedene Kapitel. Und der wandert immer. Ich will gar nicht so viel verraten. Deswegen habe ich auch ein Kapitel ausgesucht, wo es gar nicht so um den Herrn Sommer geht, sondern darum, dass der kleine Junge geht zum Klavierunterricht. Und das ist eine sehr schöne Szene. Und ich springe im Kapitel einmal an einer bestimmten Stelle und genau. Also, muss ich kurz mal überlegen. Genau. Seine Klavierlehrerin heißt Fräulein Funkel. In Wahrheit nannte sich Fräulein Funkel, weil sie gar nicht Frau Funkel hieß. Nee, Entschuldigung, so, nochmal von vorne. In Wahrheit nannte sich Fräulein Funkel, weil sie gar nicht Frau Funkel hätte nennen können, selbst wenn sie es gewollt hätte, denn es gab schon eine Frau Funkel. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, es gab noch eine Frau Funkel. Fräulein Funkel hatte nämlich eine Mutter. Und wenn ich zuvor gesagt habe, dass Fräulein Funkel uralt gewesen sei, so weiß ich gar nicht, wie ich Frau Funkel nennen sollte. Steinalt, beinalt, knochenalt, baumalt, uralt. Ich glaube, sie war mindestens 100 Jahre alt. So alt war Frau Funkel, dass man eigentlich sagen muss, sie sei nur noch in einem sehr eingeschränkten Sinne überhaupt vorhanden gewesen. Mehr wie ein Möbel, mehr wie ein verstaubter, präparierter Schmetterling oder wie eine zerbrechlich dünne alte Vase, als wie ein Mensch von Fleisch und Blut. Sie bewegte sich nicht, sie sprach nicht, wie viel sie hörte oder sah, weiß ich nicht. Nie habe ich sie anders als sitzen gesehen. Und zwar saß sie im Sommer von einem weißen Tüllkleid umsponnen, im Winter ganz von schwarzem Samt umhüllt, aus dem ihr Köpfchen schildkrötenhaft hervorstak, in einem Ohrensessel in der hintersten Ecke des Klavierzimmers unter einer Pendeluhr, stumm, unbewegt, unbeachtet. Nur in ganz, ganz seltenen Fällen, wenn ein Schüler seine Hausaufgaben besonders gut erlernt und seine Czerny-Attitüden fehlerlos vorgetragen hat, pflegte Fräulein Funkel am Ende der Stunde in die Mitte des Zimmers zu gehen und von dort aus zum Ohrensessel hinüber zu brüllen: Ma! Sie nannte ihre Mutter: Ma! Ma! Komm, gib dem Buben einen Keks, der hat so schön gespielt. Und dann musste man quer durch das Zimmer in die Ecke gehen, sich dicht vor den Ohrensessel stellen und der alten Mumie die Hand entgegenstrecken. Und abermals brüllte Fräulein Funkel: Gib dem Buben einen Keks, Ma! Und dann kam unbeschreiblich langsam irgendwo aus dem Tüllumhängen oder aus dem schwarzen Samtgewand eine bläuliche, zitternde, glaszarte Greisenhand hervor, wanderte, ohne dass die Augen oder der Schildkrötenkopf folgten, nach rechts über die Armlehne zu einem Beistelltischchen, auf dem eine Schale mit Gebäck stand, entnahm der Schale einen Keks, meist einen mit weißer Creme gefüllt, rechteckige Waffelkekse, wanderten mit diesem Keks langsam zurück über den Tisch, über die Ohrensessellehne, über den Schoß hin zur aufgehaltenen Kinderhand und legte ihn dort mit knochigen Fingern hinein wie ein Stück Gold. Manchmal geschah es, dass sich dabei Kinderhand und greisen Fingerspitzen für einen kurzen Moment berührten und man erschrak bis ins Mark, denn man war auf einen harten, fischkalten Kontakt gefasst und es wurde eine warme, ja heiße und dabei unglaublich zarte, leichtgewichtige, flüchtige und dennoch schaudermachende Berührung wie die eines Vogels, der einem aus der Hand entflieht. Und man stammelte ein Dankeschön, Frau Funkel, und machte, dass man wegkam. Hinaus aus dem Zimmer, hinaus aus dem finsteren Haus, ins Freie, hinaus an die Luft, an die Sonne. So, jetzt kommt hier quasi der Bruch. Denn jetzt beschreibt er so ein bisschen, wie er bei Frau Funkel gelandet ist, etc., etc. Das ist nicht so interessant. Was schön ist, ist nämlich jetzt der Moment, wo er anfängt, Klavier zu spielen. Moment. Genau. Also er kam quasi zu spät. Er hatte sich verfahren, also unentschuldet. Es gab einen Hund, der ihn aufgehalten hat. Und diese Frau Funkel ist halt einfach eine Furie und wirft ihm jetzt quasi vor, dass er ja Eis essen war, weil Kinder ja immer nur Eis essen gehen und überhaupt gar kein Bewusstsein haben, was es heißt, Klavier zu spielen. Genau. Und deswegen ist die Situation sowieso schon angespannt. Trotzdem glaube ich, dass ich mich mit einigem Abstand durch die beiden Stücke hindurchgewurschtelt hätte, wenn nicht die verschiedenen Aufregungen während der Herfahrt, hauptsächlich die Attacke des Terriers von Frau Hartlaub und das anschließende Donnerwetter von Fräulein Funkel meine Nerven völlig zerrüttet hätten. Nun aber sah ich zitternd und schwitzend mit den Tränenschleiern getrübter Augen am Klavier vor mit 28 Tasten und die Etüde des Herrn Hessler hinter mir Fräulein Funkel, die mir ihren wütenden Atem in den Nacken blies. Und scheiterte vollkommen. Alles brachte ich durcheinander. Bass- und Violinenschlüssel, halbe und ganze Noten, Viertel- und Achtelpausen links und rechts. Ich kam nicht einmal bis zum Ende der ersten Zeile. Dann zersprangen Tasten und Noten an einem Kaleidoskop von Tränen und ich ließ die Hände sinken und weinte nur noch still vor mich hin. Das habe ich mir gedacht, zischte es von hinten und ein fein zerstäubter Speichelnebel sprühte mir in den Nacken. Das habe ich mir gedacht, zu spät kommen und Eis essen und Ausreden erfinden, das können die Herrschaften, aber ihre Hausaufgaben machen, das können sie nicht. Warte, Bürschlein, dir werde ich's beibringen. Und damit schoss sie hinter meinem Rücken hervor, pflanzte sich neben mich auf die Sitzbank, packte mit beiden Händen meine Rechte, ergriff deren einzelne Finger und stampfte sie aneinander auf die Tastatur, wie es Herr Hässler komponiert hatte. Der dahin und der dahin und der dahin und der Daumen hier und der dritte hier und der hier und dieser hier. Und als sie mit der rechten zu Ende gekommen war, kam die linke dran, nach der gleichen Methode. Der dahin und der dahin und der dahin. So verbissen quetschte sie an meinen Fingern herum, als wollte sie mir die Etüde Note für Note in die Hände kneten. Das tat ziemlich weh und dauerte etwa eine halbe Stunde lang. Dann ließ sie endlich von mir ab und klappte das Heft auf und fauchte: Bis zum nächsten Mal wirst du sie können, Bürschlein, und zwar nicht nur vom Blatt, sondern auswendig und allegro, sonst kannst du was erleben. Und dann schlug sie eine dicke, vierhändige Partitur auf und knallte sie auf den Notenständer. Und jetzt werden wir noch 10 Minuten Diabelli spielen, damit du endlich Noten lesen lernst. Wehe, du machst einen Fehler. Ich nickte ergeben und wischte mir mit dem Ärmel die Tränen aus dem Gesicht. Diabelli, das war ein freundlicher Komponist. Das war kein solcher Fugenschänder wie dieser grauenhafte Hässler. Diabelli war einfach zu spielen, bis zur Einfältigkeit einfach und klang dabei noch immer sehr famos. Ich liebte Diabelli, auch wenn meine Schwester manchmal sagte, wer gar nicht Klavier spielen konnte, der kann immer noch Diabelli spielen. Wir spielten also Diabelli, vierhändig. Fräulein Funkel ließ im Bass orgelnd und ich mit beiden Händen unisono rechts im Diskanter. Eine Weile lang ging das recht flott dahin. Ich fühlte mich in zunehmendem Maße sicher, dankte dem lieben Gott, dass er den Komponisten Anton Diabelli erschaffen hatte und vergaß schließlich in meiner Erleichterung, dass die kleine Sonatine in G-Dur notiert und also am Anfang mit einem Fis vorgezeichnet gewesen war. Dies bedeutete, dass man sich auf Dauer nicht nur auf den weißen Tasten bequem dahin bewegen konnte, sondern an bestimmten Stellen ohne weitere Vorwarnung im Notentext eine schwarze Taste anzuschlagen hatte, eben jenes Fis, welches sich gleich und unterhalb des Gs befand. Als nun zum ersten Mal das Fis in meinem Part erschien, erkannte ich es nicht als solches, tappte prompt daneben und spielte stattdessen F, was jeder Musikfreund sofort begreifen wird, einen unerfreundlichen Missklang ergab. Typisch, fauchte Frau Funkel und brach ab. Typisch, bei der ersten kleinen Schwierigkeit haut der Herr gleich wieder daneben. Hast du keine Augen im Kopf? Fis, das steht so groß und deutlich, merk's dir. Noch einmal von vorne. 1, 2, 3, 4. Wie es dazu kam, dass ich beim zweiten Mal den gleichen Fehler wieder machte, ist mir noch heute nicht ganz erklärlich. Vermutlich war ich so sehr darauf bedacht, ihn nicht zu machen, dass ich hinter jeder Note ein Fis witterte, am liebsten von Anfang an nur lauter Fis gespielt hätte, mich regelrecht zwingen musste, Fis nicht zu spielen, noch nicht Fis, noch nicht, bis ich eben an der bewussten Stelle abermals Fis, F statt Fis spielte. Sie wurde mit einem Schlag knallrot im Gesicht und kreischte los. Ja, das ist denn die Möglichkeit. Fis, habe ich gesagt zum Donnerwetter. Fis, weißt du nicht, was ein Fis ist, du Holzkopf? Da, peng, peng. Und sie klatschte mit ihrem Zeigefinger, deren Spitze von jahrzehntelanger Klavierunterricht schon so breit geklopft war wie ein 10-Pfennigstück auf die schwarze Taste unterhalb des Gs. G, das ist ein Fis. Peng, peng, das ist ein Fis. Und an dieser Stelle musste sie niesen. Nieste, wischte sich rasch mit dem erwähnten Zeigefinger über den Schnurrbart und hieb anschließend noch 2, 3 Mal auf die Taste, laut kreischend: Das ist ein Fisch, das ist ein Fiss. Dann zog sie ihr Taschentuch raus und aus der Manschette und schneuzte sich. Ich aber starrte auf das Fiss und erbleichte. Am vorderen Ende der Taste klebte eine ungefähr fingernagellange, beinahe bleistiftdicke, wurmhaft gekrümmte, grüngelblich schillernde Portion schleimig frischen Rotzbobbels, offenbar stammend aus der Nase von Fräulein Funkel, von wo sie durch das Niesen auf den Schnurrbart, von Schnurrbart durch die Wischbewegung auf den Zeigefinger und vom Zeigefinger auf das Fiss gelangt war. Nochmal von vorne, knurrte es neben mir. 1, 2, 3, 4. Und wir begannen zu spielen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass der Unterricht nicht wirklich besser wird.
Oh Mann.
Und das würde ich euch gerne quasi überlassen. Also,
heftig.
Genau.
Aber so gut geschrieben.
Es ist super.
Das ist so wirklich. Es ist halt genau, also perfekt dargestellt, auch dieses im Nacken atmen und so. Also und ich glaube, die meisten haben mal so einen Menschen in ihrem Leben gehabt, also bei irgendeinem Unterricht oder ja, in der Schule beim Instrument lernen. Das ist ganz furchtbar. Und dann dieses Angespanntsein, wenn du genau diesen Fehler nicht machen möchtest. Und das finde ich halt so furchtbar, was halt so strenges Regime, sage ich mal, anrichten kann, ne? Dass du dann so angespannt bist, dass du halt genau diesen Fehler machst und die raffen das nicht. Und ich finde, so eine Menschen sollten auf keinen Fall Lehrer werden. Aber ja, eine sehr schöne Stelle, auch am Anfang mit der Oma und aus dem Sätze heraus ein Keks.
Mit dem Keks, ich
Ja,
liebe
cool.
das, das Buch ist super. Es ist wirklich,
Voll schön.
also man kann es halt immer wieder lesen.
Ja.
Also es ist eigentlich ganz schön traurig, aber weil er, also in der ersten Hälfte von dem Buch verliebt er sich natürlich auch in ein junges, hübsches Mädchen und dann wird ihm das erste Mal das Herz gebrochen. Und das
Wie
ist
heißt
aber
er jetzt
alles so.
nochmal?
Ich tatsächlich glaube ich, dass er keinen Namen hat. Zumindest
So.
erinnere ich mich nicht dran. Ich kann ja mal ganz kurz hinten vorlesen zu der Zeit, wo ich, als ich noch auf Bäume kletterte, lebte in unserem Dorf ein Mann mit Namen Herrn Sommer. Kein Mensch wusste, wie Herr Sommer mit Vornamen hieß und kein Mensch wusste auch, ob Herr Sommer einen Beruf nachging. Obwohl man über die Sommers und insbesondere über den Herrn Sommer so gut wie nichts wusste, kann man doch mit Fug und Recht behaupten, dass es im Umkreis von mindestens 60 Kilometern um den See herum keinen Menschen gab, Mann, Frau oder Kind, ja nicht einmal einen Hund, der Herrn Sommer nicht gekannt hätte, denn Herr Sommer war ständig unterwegs. Und es ist, und dass diese Geschichte mit Herr Sommer baut sich dann quasi immer wieder in diese Geschichte ein und ermalt immer diese Geschichten von diesem kleinen Jungen. Also es ist wirklich ein wunderschönes Buch, was man mal lesen sollte.
Ja. Apropos, da erinnere ich noch mal dran. Wir müssen irgendwo noch mal alles zusammenfassen, was wir hier so empfehlen, falls
Empfehlen,
das
ja.
jemand
Ich schreibe,
interessiert.
also wir schreiben es auch eigentlich immer bei Facebook, bei Instagram in
Ja,
die
in die,
Captions, was wir
genau.
lesen. Genau.
Ja, stimmt. Apropos Instagram, wir hatten ja wieder eine Challenge uns gesetzt. Ich finde, wir haben es ganz gut gemacht.
Fand ich auch. Heute bist ja
Ja.
du dran. Ich bin noch mal, heute ist
Ja,
nämlich
oh
der
Gott.
Freitag und
Fällt gar nichts mehr ein, ey. Ich bin
doch.
ich,
Mach doch
jetzt
noch einen
aber.
funny TikTok.
Ja, genau. Ich war einfach an TikTok. Und das mit dem Entweder-Oder-Spiel fand ich eigentlich ganz lustig.
Das war super. Das war
Das,
wirklich total geil.
ich überlegt, mache ich auf jeden Fall noch die anderen Spiele und wenn wir es noch wieder spielen, dann immer nachträglich noch rein und dann, man kann es ja da diese Stories speichern, wie, ne? Und dann kann man, gibt es eine Kategorie,
Entweder
entweder
oder.
oder. Und Challenge für nächste Woche fällt mir nichts ein. Wie wäre es mal mit einer Pause? Wir machen
Wir spielen jetzt aushalten.
Ja, wir spielen. Wer hält es länger ohne Social Media aus?
Nee, komm,
Ja.
wir kriegen das. Wir kriegen jetzt noch ganz schnell eine Challenge gebacken. Ich habe auch keine vorbereitet.
Was sollte werden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe meinen ganzen kreativen Input jetzt. Wir haben jetzt davor schon die neue Folge für Dienstag aufgenommen. Die wird übrigens auch sehr lustig. Also was heißt sehr lustig? Die wird vielseitig. Die wird auf jeden Fall
Ja, würde ich auch sagen, wird
die
auch
wird viel,
vielseitig.
vielseitig. Von der Warte aus.
Ich hätte, ich
Rumpel.
habe jetzt, was hältst du davon, wenn wir aus der ersten Staffel sagen wir unsere Best Moments raussuchen und abwechselnd auf Social Media posten?
Ah, unsere Favoriten.
Unsere
Moment.
Favoriten,
Ja,
genau.
okay.
Zum Nachhören quasi. Wir wissen
Ja.
aber nicht, was der andere macht. Das heißt, wir können uns quasi theoretisch darauf vorbereiten und dann am nächsten Tag kann es sein, dass du die Folge schon ausgewählt hast und ich dann so,
Ja.
fuck, dann muss ich das Neue machen. So.
Ja, voll. Aber da ich ziemlich egoistisch und egozentriert bin. Nee, Quatsch.
Ja.
Spaß. Nee, das war jetzt nur so von wegen, da werde ich bestimmt nur Stellen rausnehmen, wo ich zu hören bin, weißt
Dann suche ich die schönsten Pauline-Stellen raus und du suchst die besten Gisela-Stellen raus.
Ja, das ist geil. Das finde ich cool. Voll.
Ja, und
Und
dann ist es
jeder
auch
3-3
unab
wieder?
wieder 3-3, genau. Wir machen
Ja.
Samstag, machen wir mal Pause.
Genau.
Und dann wieder ab Sonntag, nachdem
Jo.
wir die erste Folge hochgeladen haben.
Genau.
Das heißt, ich bin
Superb.
jetzt am Sonntag wieder dran.
Superb. So machen wir das.
Dürrien.
Ihr Schnuffelpuffels. Dann genießt noch euren fabulösen Sonntag. Also wie gesagt, heute ist Freitag für Freitag. Uns. Also wir nehmen Freitag auf. Ihr hört die Folge Sonntag. Die Folge für Dienstag ist auch schon im Kasten. Ist alles da. Ihr habt jede Menge Bums für den Stuff. Und deswegen fühlt euch geliebherzt und
geliebherzt.
Geliebherzt.
Geliebherzt. Und
verständnisvoll auf die Schulter getätschelt. Wir wissen, wie es ist. Aber wir sind voller Hoffnung, positiver
Vibes. Da ist ja gerade, da ist ja gerade ein bisschen Hoffnung, wenn man jetzt die aktuellen Medien verfolgt.
Genau, alles wird gut.
Alles wird gut. Und das rückt sich wieder in den Stissel.
Genau, und mit diesen Worten schließen wir die dritte Folge Lockdown-Lesungen, die literarischen Lockdown-Lesungen.
Die literarischen
Vielen Dank an dich, liebe Gisela.
Sehr gerne, Pauline, es war mir immer ein inneres Blumenpflücken.
Küsschen links, Küsschen rechts.
Oh, schön rausgehustet aus der Folge. Geil. Okay, bevor ich sterbe, müssen wir auf Auflegen klicken.
Ja. Tschüss.
Tschüss, ihr süßen Häuschen. Häuschen, was ist denn los?
3, 2, 1, stopp.